HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Land der Henker. Niemands Land. Das Paradies ist abgebrannt.
Ich meine, klar, das war jetzt nur das Gerichtsurteil in Köln. Sie wohnen hier in Frankfurt, das ist natürlich eine andere Sache, aber natürlich die Leute machen sich darüber Gedanken und genauso. Ich war einfach geschockt und ich muss auch sagen, ein bisschen verletzt.
Ohne die Beschneidung gibt es kein Judentum. Ich kann als Jude nicht in einem Land leben, wo ich mit dem Gesetz in Konflikt komme. Dann würde ich hier wirklich weggehen.
Ich will nur weg.
Das Urteil ist aus unserer Sicht besorgniserregend und sogar bestürzend, denn es ist ein extremer Eingriff in die Religionsfreiheit. Und dieses Urteil zu Ende gedacht würde doch bedeuten, dass jüdisches Leben in Deutschland faktisch unmöglich gemacht wird.
Ich will nur weg. Ganz weit weg.
Die deutsch-jüdische Normalität ist dann erreicht, wenn wir nicht mehr darüber reden. Das heißt also, solange man über Normalität spricht, solange man das Gefühl hat, dass man darüber sprechen muss oder diskutieren, solange ist sie nicht eingekehrt.
Die Debatte um die Beschneidung von Jungen in Deutschland läuft weiter und wirkt verunsichernd auf viele Juden in Deutschland. Eine endgültige gesetzliche Regelung steht noch aus. Die frühere Vorsitzende des Zentralrates der Juden in Deutschland, Charlotte Knobloch, hatte formuliert: Ich frage mich ernsthaft, ob dieses Land uns noch haben will. In Berlin ist vor 2 Wochen ein Rabbiner auf offener Straße und vor den Augen seiner Tochter brutal zusammengeschlagen worden. Heute hat die amerikanische Philosophin Judith Butler den Frankfurter Adorno-Preis entgegengenommen, obwohl der Zentralrat der Juden in Deutschland dies verhindern wollte. Ihr werden israelkritische Äußerungen und Antisemitismus vorgeworfen. Offensichtlich fühlen sich zurzeit viele deutsche Juden fremd im eigenen Land. Mit wachsendem Unbehagen, jüdisches Leben in Deutschland, haben wir getitelt und fragen: Ist das Leben von Juden in Deutschland schwieriger geworden? Haben wir es mit einem neuen Antisemitismus zu tun? Und kann man, siehe Judith Butler, politische Äußerungen, auch israelkritische, von einem philosophisch herausragenden Werk trennen? Um darüber zu reden, auch mit einem Vertreter der jüdischen Gemeinde, wie ich es gleich tun werde, muss man erst einmal wissen, um wen es sich eigentlich handelt bei der amerikanischen Philosophin Judith Butler.
Mit einem Paukenschlag trat 1990 Judith Butler ins Licht der Öffentlichkeit. Sie verwarf eine bislang herrschende feministische Grundüberzeugung, die da lautete:
Man ist nicht als Frau geboren, man wird es.
Der berühmte Slogan stammte aus Le Deuxième Sexe, das andere Geschlecht von 1949. Damit hatte Simone de Beauvoir feministische Geschichte geschrieben. Das Geschlecht ist nicht in erster Linie etwas Sexuelles. Es ist auch und vor allem eine soziale Zuschreibung. Frau war nicht als Frau geboren und hatte damit auf Lebzeiten ihren angestammten Platz in der patriarchalen Welt. Nein, Frau sollte ihre Rolle jetzt selbst bestimmen, unabhängig vom Geschlecht. Mit diesem Programm zog die Frauenbewegung der 1970er Jahre auf die Straßen der westlichen Welt. Judith Butler hingegen ging in ihrem bahnbrechenden Buch Gender Trouble von 1990 noch einen entscheidenden Schritt weiter und schrieb damit wiederum Feminismusgeschichte. Wofür brauchen wir eigentlich die Trennung von Sex und Gender? Vielleicht gibt es gar kein biologisches Geschlecht? Schließlich kann man sich auch in einem weiblichen Körper als Mann fühlen und umgekehrt. Dafür verantwortlich sind nach Butler nicht die vermeintlich primären Geschlechtsmerkmale, sondern vielmehr die Diskurse, Redeweisen über das Geschlecht, Meinungen, Texte, die unsere Körper mit Bedeutungen belegen. Das können auch Texte in unseren Biologiebüchern sein.
Was bedeutet der Begriff Geschlecht, Sex überhaupt? Handelt es sich um eine natürliche Tatsache? Werden die angeblich natürlichen Sachverhalte des Geschlechts nicht in Wirklichkeit diskursiv produziert, nämlich durch verschiedene wissenschaftliche Diskurse, die im Dienste anderer politischer und gesellschaftlicher Interessen stehen?
So schnell Judith Butler 1990 in Mode kam, so dauerhaft ist bis heute ihr Einfluss, und zwar weit über die Grenzen der Akademie hinaus. Judith Butler ist sowas wie ein Popstar der Philosophie. Sie unterrichtet an der Elite-Universität Columbia und reist rund um den Globus immer in überfüllte Hörsäle. Doch die 56-Jährige gibt sich nicht damit zufrieden, ihre alten Thesen zu variieren. Im Gegenteil, Die kritische Denkerin gibt immer wieder in geistes- und sozialwissenschaftlichen Debatten neue Impulse. Und sie stellt sich den unbequemen Fragen unserer Zeit. Butler äußert sich zu Krieg, Bürgerrechten oder Guantanamo. Im Rahmen der Adorno-Vorlesung, die Judith Butler 2002 in Frankfurt hielt, machte sie sich etwa darüber Gedanken, wie gut gemeinte universelle Werte in Gewalt umschlagen können, und brachte hierfür ein Beispiel aus dem amerikanischen Wahlkampf.
In diesem Zusammenhang wäre etwa an die Vorschläge von Präsident Bush bezüglich der palästinensischen Autonomiebehörde oder an seine Versuche zu denken, im Irak einen Regierungswechsel herbeizuführen. So, ja, ich muss hier auch etwas sagen. In English, there is a poster, so ein Plakat, and it says, Regime change starts at home.
Einige israelkritische Äußerungen von Butler haben jetzt zu einem heftigen Streit geführt. Der Zentralrat der Juden in Deutschland protestierte gegen die Verleihung des Adorno-Preises an die jüdische Philosophin. Mit ihr werde jemand geehrt, der zum Boykott gegen Israel aufrufe und Hamas und Hezbollah als soziale Bewegungen bezeichne. Der Generalsekretär des Zentralrates sagte wörtlich, Butler sei ein Beispiel für jüdischen Selbsthass. Die so Kritisierte hat den Ball aufgefangen. Statt sich zurückzuziehen, hat sie in mehreren deutschsprachigen Zeitungen Stellung genommen. Ihre Äußerungen seien verzerrend und aus dem Zusammenhang gerissen zitiert. Zugleich zeigte Butler Verständnis dafür, dass insbesondere deutsche Juden abwehrend auf jede Form der Israel-Kritik reagierten. Allzu oft stehe Antisemitismus dahinter.
Wenn aber jede Kritik an Israel als Täuschung verdächtigt wird, als bloße Tarnung antisemitischer Motive, dann wird es bei einer Reihe von Themen keine aufrichtige Debatte geben.
Die Wogen zwischen den streitenden Parteien sind auch am Tag der Preisverleihung noch längst nicht geglättet.
Julika Tillmanns über die diesjährige Adorno-Preisträgerin, die amerikanische Philosophin Judith Butler. Der Frankfurter Theodor Adorno-Preis wird alle 3 Jahre vergeben. Er ist mit 50.000 Euro dotiert. In diesem Jahr ist erstmals eine Frau Preisträgerin. Der Streit über diese Preisverleihung ist in den letzten Wochen immer heftiger geworden. Der Zentralrat der Juden in Deutschland hatte, wie gehört, gegen die Preisverleihung protestiert. Darüber sprechen wir gleich noch ausführlicher. Claudia Sauter, Sie waren für uns bei der Preisverleihung dabei, sind noch an der Paulskirche. Was hat man denn bei der Preisverleihung und drumherum von diesem Streit im Vorfeld gesehen?
Ja, die Wogen sind keinesfalls geglättet. Als die ersten, die ihr zuhören wollten, Judith Butler zuhören wollten, hier in die Paulskirche kamen, wurden sie empfangen von, ich schätze mal, 80 bis 100 Demonstranten. 80, 90 davon waren Aktivisten der pro-israelischen Lobbygruppe Honestly Concerned und die hielten Plakate hoch, auf denen stand zu lesen unter anderem kein Adorno-Preis für Judith Butler, keine Ehre für Israel-Hass. Auf einem anderen Plakat stand Nazis gleich Hamas gerade in Frankfurt. Auf einem wieder anderen Plakat stand, Viva Israel, es lebe die Freiheit. Und diese Demonstranten aus der jüdischen Gemeinde hier in Frankfurt machten sich sehr lautstark, sehr hörbar und gegenüber einer ganz verschwindend kleinen Minderheit, ebenfalls jüdischer Demonstranten, die ebenfalls Plakate hochhielten, auf denen stand, Thank you, Judith, also danke, Judith. Und ich habe mit einem von ihm gesprochen und gefragt, was meinen Sie damit? Und er sagte, danke für Ihren Mut, auch Israel zu kritisieren. Der Mann, mit dem ich da sprach, war der Vorstand der jüdischen Stimme für gerechten Frieden. Aber wie gesagt, eine kleine Minderheit. Und die wartet immer noch, dass jetzt die Veranstaltung, ich schätze, in 10 Minuten zu Ende ist und alle rauskommen, auch die Preisträgerin. Und die werden wieder von diesen Leuten empfangen.
Ist denn dieser Protest, aber auch die Diskussion, die es im Vorfeld gab, irgendwie in der Preisverleihung sichtbar gewesen oder aufgenommen worden, zum Beispiel in der Laudatio?
Ja, also sie wurde verteidigt natürlich vom Kulturdezernenten, der das Publikum begrüßte und auch die Preisträgerin begrüßte. Sie wurde sehr stark verteidigt von der Laudatorin, der Literaturwissenschaftlerin Eva Geulen. Und da fand ich bemerkenswert, dass es in ihrer Rede 2-mal Applaus aus dem Publikum gab. Und das eine Mal, als die Laudatorin sagte, Troublemaker, solche Menschen wie Judith Butler, die werden gebraucht, also Menschen, die beunruhigen und positiv Unruhe schaffen, da gab es Applaus. Und ein zweites Mal, als Frau Gollen sagte, man könne ja die Boykottaufrufe gegen Israel absurd finden, jene Boykottaufrufe, die auch Judith Butler unterstützt. Aber genauso absurd müsse man dann die Debatte finden, wenn man sie über Israel unterbinden wollte. Das wäre einfach falsch. Auch da gab es starken Applaus. Also es hat sehr deutlich gemacht, dass da ein für Judith Butler sehr wohlwollendes Publikum war und das durch diesen Applaus einfach auch politisch Stellung bezogen hat.
Waren denn Stühle leer?
Nein, aber es war nicht der Frankfurter Oberbürgermeister da. Das hatte er schon vor längerer Zeit angekündigt. Er war terminlich verhindert und auch nicht die Spitzen der Frankfurter jüdischen Gemeinde. Aber es waren viele ehemalige Mandatsträger von den Grünen dabei, der ehemalige hessische Justizminister von Plotnitz, die ehemalige grüne Frankfurter Bürgermeisterin und viele aus der feministischen Frankfurter Szene. So würde ich dieses Publikum beschreiben.
Dann schauen wir noch mal kurz auf die Rede der Preisträgerin, die sich ja auch in mehreren deutschen Zeitungen in der letzten Zeit geäußert hat und versucht hat, die Wogen zu glätten, ihre Äußerungen relativiert hat. Wie ist sie denn in ihrer Rede auf die Auseinandersetzungen eingegangen?
Sehr klar, sie hat eigentlich keine philosophische oder literaturwissenschaftliche Rede gehalten, sondern eine ganz politische Rede, sehr ungeschminkt und auch sehr verständlich. Also man musste weder Adorno-Kenner sein, noch das Werk von Judith Butler kennen, um diese Rede zu verstehen. Ich darf mal kurz beschreiben, was sie gemacht hat. Sie ist von dem berühmtesten Diktum Adornos ausgegangen, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Und davon hat sie abgeleitet, was ist denn ein falsches Leben? Und wann ist Leben nicht lebbar? Und ich zitiere aus ihrer Rede, weshalb ich sie auch so politisch nenne, werden Sie gleich verstehen, dass lebbar nicht Leben für Menschen ist, die ohne ordnungsgemäßen Prozess eingesperrt sind. Dass Leben nicht lebbar ist für diejenigen, die in Kriegsgebieten oder unter Besatzung leben und ohne Zuflucht und Ausweg der Gewalt und Zerstörung ausgesetzt sind und dass auch diejenigen kein lebbares Leben leben können, die ihre Heimat verlassen mussten. Ich finde das ziemlich klar, was damit gemeint war. Es ist nicht der Staat Israel beschrieben, aber man kann das als Beschreibung so deuten. Man kann es auch als Beschreibung deuten, dass die Verhältnisse in Guantanamo nicht lebbar sind. Also solche Stellen gab es in ihrer Rede viele und die Rede mündete in einer ganz klaren Aufforderung an alle, die dazugehört haben, dass wir uns allen Formen von Gewalt entgegenstellen sollten, die Leben zerstören oder unlebbar machen. Deswegen sage ich eine politische Rede, die sicher noch weitere Debatten auslösen wird.
Claudia Sauter für uns vor Ort bei der Adorno-Preisverleihung an Judith Butler. Im Moment geht die oder in den nächsten Minuten geht die zu Ende. Vielen Dank. Professor Salomon Korn, Vorsitzender der jüdischen Gemeinde in Frankfurt, ist für die Sendung jetzt ins Studio gekommen. Für uns ist das schön, dass Sie ins Studio gekommen sind, aber eigentlich wären Sie natürlich auch bei der Preisverleihung dabei gewesen. Sie sind aber dort nicht hingegangen. Warum?
Nun, das, was Judith Butler im Vorfeld geäußert hat, hat uns, die Vertreter der jüdischen Gemeinde, dazu veranlasst, unsere Teilnahme abzusagen, weil ihre Äußerungen gerade zu Hamas und Hisbollah, es seien soziale, progressive Bewegungen, die Teil der globalen Linken seien, das können wir nicht akzeptieren. Das ist eine Verharmlosung zweier Terrororganisationen, die im Grundsatzprogramm die Vernichtung Israels eingeschrieben haben. Und unter diesem Gesichtspunkt haben wir unsere Teilnahme abgesagt.
Jetzt hat sie ja im Vorfeld mehrfach betont, in welchem Zusammenhang diese Äußerung passiert ist. Das wollen wir jetzt nicht im Detail klären. Es sei also in der Veranstaltung gewesen und eine spontane Äußerung aus dem Publikum und ihre Reaktion dazu. Und sie hat immer wieder gesagt in diesen Artikeln, sie räumt ein, sie hätte anders reagieren müssen. Aber auf jeden Fall sei sie immer eine Anhängerin gewaltfreier Politik und sie würde und hätte auch nie Hamas und Hisbollah unterstützt. Sehen Sie die Philosophin nach solchen Äußerungen? Äußerungen mit anderen Augen?
Ja, nun angesichts des Adorno-Preises und angesichts der Konfrontation mit ihren früheren Äußerungen rudert sie natürlich jetzt schon etwas zurück. Aber wissen Sie, wenn man, das ist wie Vertrauen, wenn man ein Vertrauen ist, etwa sagen wir ein Glas, und wenn man das zerbricht, kann man es kitten, aber es hat nicht mehr denselben Klang, wie es vorher hatte. Und das, was Judith Butler jetzt tut, ist zurückrudern im Angesicht der Kritik. Aber sie kann zum Beispiel nicht leugnen, dass sie auch zum Boykott Israels aufgerufen hat. Da kann sie noch so viel jetzt versuchen zu begründen. Aber die Frage stellt sich dann, warum diese Kritik einseitig den einzig demokratischen Staat im Nahen Osten trifft, warum nicht der Iran, Saudi-Arabien oder all die anderen Länder, die Israel vernichten wollen, mit der gleichen Härte, mit den gleichen Argumenten kritisiert werden, sondern es ausgerechnet und immer wieder Israel trifft. Das macht schon bedenklich.
Boykottaufruf muss man vielleicht kurz erklären. Da geht es um diese Boykottkampagne BDS, die sich gegen Israels Besatzungspolitik wendet. Und sie sagt, sie kooperiert nicht mit Institutionen, die sich nicht gegen diese Besatzungspolitik wenden oder gegen die Siedlungspolitik wenden. Auch das ist das, was Sie meinen mit dem Israel-Boykott. Aber wenn man sich das jetzt anschaut, das sind die politischen Äußerungen, die sie auch immer wieder versucht hat zu relativieren. Das ist ja die eine Frage. Was hat sie wirklich gesagt und wie kann man das kritisieren? Das andere ist aber, was ja eben das Kuratorium des Adorno-Preises auch sagt, muss man die kritische Haltung Butlers zu Israel verknüpfen mit ihrer intellektuellen und moralischen Integrität? Kann man insgesamt die Person damit in Frage stellen? Sie können nicht sagen, da ist das eine, da sind diese Äußerungen, aber sie ist trotzdem eine Denkerin von Weltrang, wie sie genannt wird?
Gerade das kann man ja gegen sie wenden, denn als Denkerin von Weltrang muss sie auch kritisch denken und sie muss ja auch im Kontext denken. Das, was sie auf wissenschaftlichem Gebiet geleistet hat, hat ihr ja diesen guten Ruf nun eingebracht. Und wenn sie jetzt auf der anderen Seite solche Äußerungen gegenüber Hamas bringt, dann adelt sozusagen ihr Renommee, ihr guter Name, diese Äußerung wiederum. Das heißt, ich kann vielleicht inhaltlich die Dinge auseinandernehmen, aber in einem Gesamtzusammenhang kann ich nicht den Ruf von Judith Butler von ihren jetzt etwas merkwürdigen Äußerungen über zwei Terrororganisationen trennen.
Jetzt hat Herr Korn, der Generalsekretär des Zentralrates der Juden in Deutschland, Stefan Kramer, ja auch harte Worte gewählt. Er hat gesagt, sie ist eine Israel-Hasserin, sie ist Antisemitin, sie ist von jüdischem Selbsthass erfüllt und er spricht auch dem Kuratorium die für seine Aufgabe erforderliche, Zitat, moralische Festigkeit ab. Muss denn dieser Ton, dieser harte Ton in der Auseinandersetzung sein oder ging es vielleicht auch anders?
Es geht auch anders. Herr Kramer bezeichnet sich als Mitglied im Club der deutlichen Aussprache. Aber das heißt ja nicht, dass man es überziehen muss. Er ist vielleicht an einigen Stellen ist er über das sachliche Maß hinausgeschossen. Das liegt nun mal in seinem Temperament. Er ist verhältnismäßig jung. Das kommt schon bei ihm vor. Nicht in allen Dingen teilen wir jetzt diese Charakterisierung. Ich glaube nicht, dass Frau Butler eine Israel-Hasserin ist. Und was ihr sonst noch vorgeworfen wird, das ist zum Teil überzogen. Aber es bleibt dennoch bei der inhaltlichen Kritik. Im Übrigen möchte ich an dieser Stelle nicht versäumen zu sagen, dass die Zeitschrift Philosophy in Literature der Judith Butler den ersten Preis im Wettbewerb für schlechtes Schreiben verliehen hat, weil Judith Butler in ihren wissenschaftlichen Arbeiten höchst kompliziert schreibt und auch schwer verständlich. Und wenn man also die Welt von gestern liest und den Artikel von Ellen Posner über Judith Butler, dann versteht man auch, dass man eben nicht alles versteht, was sie schreibt.
Jetzt hat die Laudatorin Gollen, wie wir gehört haben, gesagt, man kann diese Boykottinitiative gegen Israel kritisch betrachten, aber man sollte doch die Auseinandersetzung nicht unterbinden. Würden Sie sagen, ja, man kann auch schon jetzt noch mal ins Gespräch kommen? Natürlich ist die Sache nicht erledigt. Offensichtlich gab es ja auch noch eine Rede von Judith Butler, über die man noch sprechen kann. Aber man kann vielleicht doch noch mal auf einer anderen Ebene ins Gespräch kommen und vielleicht noch mal eine Tür aufstoßen?
Das kann man schon, aber schauen Sie, das wäre vielleicht im Vorfeld möglich gewesen. Erstens glaube ich, dass die Jury in ihrer Mehrheit gar nicht wusste, wen sie da auszeichnet. Das war wahrscheinlich, ich kenne das ja, bin ja in vielen Jurys drin.
Das ist natürlich auch eine harte Unterstellung.
Ja, ich unterstelle, dass nicht alle in der Jury wussten, wer Judith Butler ist, sondern einige sich erst erkundigen mussten und dass vielleicht zwei oder drei wusste, wer das war, aber auch mit ihrem Werk nicht durchgehend vertraut. Also das behaupte ich jetzt mal aus meiner Kenntnis von solchen Jurys. Und ja, darüber hinaus denke ich, wir wollen jetzt Frau Judith Butler nicht verteufeln und wir wollen ihr auch nicht jetzt einen Rang zumessen, die ihr gar nicht zukommt. Die Sache ist natürlich auch medial aufgebauscht und vielleicht ein wenig überzogen. Aber ich muss feststellen, wenn das Kind erstmal in den Brunnen gefallen ist, dann ist es zum Schwimmenlernen zu spät.
Es gibt aber jetzt auch wieder einige, die sagen, ah, da haben wir wieder diesen Reflex, wer an Israel Kritik übt, ist auch gleich Antisemitin.
Dem will ich widersprechen, das ist nicht wahr. Also erstens mal wird an Israel viel Kritik geübt, ausreichend Kritik geübt und mehr Kritik geübt, als man also immer behauptet. Von wegen Tabus, was Israel-Kritik anbelangt. Also da muss man in den deutschen Medien nicht lang und nicht weit suchen, um zu sehen, dass die Israel-Kritik in Deutschland wirklich gut ausgeprägt ist und dass man hier kein Blatt vor dem Mund nimmt. Aber im Übrigen, die größten Kritiker Israels sitzen in Israel selbst.
Sie sagen aber, wenn ich Sie richtig verstanden habe, man kann schon noch mal miteinander ins Gespräch kommen.
Natürlich kann man miteinander ins Gespräch kommen, um Dinge zu klären. Dennoch, das Porzellan ist zerschlagen und es wird sich nicht alles wieder kitten lassen.
Salomon Korn, Vorsitzender der jüdischen Gemeinde in Frankfurt, nicht bei der Adorno-Preisverleihung, sondern bei uns im Studio, weil er gegen die Preisverleihung an Judith Butler protestiert. Vielen Dank für das Gespräch. Mit wachsendem Unbehagen, jüdisches Leben in Deutschland, der Tag in HR2 Kultur. Und weil der Anlass für unsere Sendung nun mal die Adorno-Preisverleihung ist, wollen wir einen, ohne den es diesen Preis nicht gäbe, nicht vergessen, Theodor W. Adorno, passend zur Preisträgerin Judith Butler mit einem Text zum Geschlechterverhältnis.
Der Haustyrann lässt von seiner Frau in den Mantel sich helfen. Eifrig besorgt sie den Liebesdienst und begleitet ihn mit einem Blick, der sagt, was soll ich machen? Lasst ihm die kleine Freude, so ist er nun einmal nur ein Mann. Die patriarchale Ehe rächt sich an dem Herrn durch die Nachsicht, welche die Frau übt und welche in den ironischen Klagen über männliche Wehleidigkeit und Unselbstständigkeit zur Formel geworden ist. Unterhalb der verlogenen Ideologie, welche den Mann als Überlegenen hinstellt, liegt eine geheime, nicht minder unwahr, die ihn zum Inferioren, zum Opfer von Manipulation, Manövern, Betrug herabsetzt. Der Pantoffelheld ist der Schatten dessen, der hinaus muss ins feindliche Leben. Mit dem gleichen bornierten Scharfsinn wie der Gatte von der Gattin werden allgemein Erwachsene von Kindern eingeschätzt. In dem Missverhältnis zwischen seinem autoritären Anspruch und seiner Hilflosigkeit, das in der Privatsphäre notwendig zutage tritt, steckt ein Lächerliches. Jedes gemeinsam auftretende Ehepaar ist komisch. Und das versucht das geduldige Verstehen der Frau auszugleichen. Kaum eine länger Verheiratete, die nicht durch Tuscheln über kleine Schwächen den Gemahl desavouierte. Falsche Nähe reizt zur Bosheit. Und im Bereich des Konsums ist stärker, wer die Hände auf den Dingen hat. In der Entzauberung des Mannes, dessen Macht auf dem Geldverdienen beruht, das als menschlicher Rang sich aufspielt, drückt die Frau zugleich die Unwahrheit der Ehe aus, in der sie ihre ganze Wahrheit sucht. Keine Emanzipation ohne die der Gesellschaft.
Theodor W. Adorno, Philemon und Baucis, später mehr aus seinen Schriften. Heute wurde der nach dem Frankfurter Philosophen Adorno benannte Preis also erstmals an eine Frau verliehen, an die amerikanische Philosophin Judith Butler. Von ihr und von dem Streit im Vorfeld der Preisverleihung haben wir jetzt gehört. Die Debatte darum, ob sie diesen Preis verdient hat, fällt in eine Zeit, in der viele Juden in Deutschland von einem wachsenden Unbehagen sprechen, von Verunsicherung und dem Gefühl, ist dies wirklich mein Land? Entstanden ist dieses Gefühl vor allem durch die Debatte um das Ritual der Beschneidung von Jungen. Und dann kam auch noch der Überfall auf einen Berliner Rabbi hinzu. Das hat sich auf die Stimmung der Juden in Deutschland ausgewirkt, die auch spürbar ist in und vor den jüdischen Einrichtungen, zum Beispiel in Frankfurt. Sarah-Lisa Angres war für uns in der jüdischen Lichtigfeldschule.
Rechts neben dem Eingang der jüdischen Schule ein Polizeiauto mit zwei Polizisten. Vor dem Gebäude eine dichte Reihe Pfosten. Direkt vor der Lichtigfeldschule kann kein Auto parken. Wer in die Schule hinein will, wird gefilmt und von einem Sicherheitskontrolleur durchsucht. Alltägliche Vorkehrungen bei Fremden, die ins Schulgebäude wollen. Schüler und Lehrer werden allerdings nicht kontrolliert, erzählt Schulleiterin Alexa Brumm.
Für uns ist das gar nichts. Wir nehmen die gar nicht mehr wahr. Wir fühlen uns einfach nur geschützt. Das hat auch noch andere Vorteile. Hier kommen keine Fremden ins Gebäude, ja, wie man es manchmal in anderen Schulen hört, dass irgendwelche kleinen Mädchen in Toiletten betatscht werden. Das geht gar nicht.
Dank dieser Vorkehrungen fühlen sich die Schüler in ihren Klassen wohl. Doch außerhalb der Schule werden sie immer mal wieder mit Anfeindungen konfrontiert.
Es ist schon oft vorgefallen, dass man so angemacht wurde, wenn man sieht, dass wir von dieser Schule hier wegkommen. Ich vergaß euch alle und sowas. Ich höre, es interessiert mich jetzt nicht so sehr, wenn man mir sowas sagt. Aber bei einer anderen Religion würde man das jetzt nicht sagen. So eine Beleidigung ist halt so spezifisch gegen Juden halt.
Und auch ein anderer Schüler hat negative Erfahrungen gesammelt.
Wir wurden so beleidigt oder so. Ja, ihr scheiß Juden, soll ich mal Hitler holen? Ihr kleinen Bonsen, werdet von Polizei überwacht. Ihr seid so nur Schüler und so. Meistens höre ich da nicht hin, aber manchmal wird es eben ein bisschen handgreiflich oder so.
Handgreiflich wurde es gerade erst vor kurzem, erzählt Schulleiterin Brumm. Ein jüdisches Kind wurde im privaten Umfeld geschlagen. Die Mutter hat nun Strafanzeige erstattet. Damit die Schüler auf solche Situationen bestmöglich vorbereitet sind, wird in den Klassen offen darüber diskutiert.
Wenn es konkrete Situationen gibt, dann sprechen wir mit ihnen darüber. Dann sprechen wir auch über deeskalierendes Verhalten. Es ist unser Ziel, hier die jüdischen und nicht-jüdischen Kinder gemeinsam für die kommende Gesellschaft vorzubereiten. Die werden mal in 10 Jahren junge Erwachsene sein und müssen diese Gesellschaft mitformen im demokratischen Sinne. Das ist uns ganz, ganz wichtig.
In der Schule selbst sieht es aus wie in jeder anderen Schule auch. Die Kinder haben zum Beispiel Plakate gebastelt und sie in den Gängen aufgehängt. Ein normaler Unterrichtsalltag wird hier gelebt, mit allen Stress, Streit und Ärger, den jeder kennt.
Unser Ziel ist, ein ganz normales Leben zu führen. Und wir sind eine ganz normale Schule. Wir haben 30% nicht-jüdische Kinder bei uns zum Beispiel. Und wir leben ganz normales Schulleben zusammen, haben halt andere Feiertage und sind ganz eindeutig religiös geprägt.
Ihre Religion ist den jungen Schülern sehr wichtig. Und auch wenn sie immer mal von anderen Kindern beleidigt werden, sind sie stolz, jüdisch zu sein.
Ich fühle mich auch in Deutschland generell sicher. Das ist ja Religionsfreiheit und alles. Man wird nicht unterdrückt oder so. Klar, aber man hört manchmal solche Kommentare gegen Juden. Oder wenn man erzählt, dass man Jude ist, gucken manche Leute komisch. Aber das finde ich nicht schlimm. Ich stehe zu meiner Religion und das bleibt doch so.
Sarah-Lisa Angres über die Stimmung an jüdischen Einrichtungen in Frankfurt, vor allem oder an der jüdischen Schule in Frankfurt. Vor allem die Beschneidungsdebatte hat für Unmut jetzt in der jüdischen Bevölkerung gesorgt. Charlotte Knobloch, die Vizepräsidentin des Jüdischen Weltkongresses und ehemalige Vorsitzende des Zentralrats der Juden, hat kürzlich geschrieben: Ich frage mich ernsthaft, ob dieses Land uns noch haben will. Andrew Steinmann, unorthodox-orthodoxer Rabbiner, so nennt er sich, und Seelsorger in der Henry und Emma Budke Stiftung in Frankfurt, jetzt im Studio. Macht Ihnen die Stimmung in Deutschland Sorgen?
Aber natürlich, klar, ich kriege das auch täglich mit. Ich habe eine Tochter, die ich jeden Tag in den Kindergarten bringe. Zum normalen Alltag gehört es, dass dort auch Sicherheitspersonal ist. Daran haben wir uns gewöhnt. Aber in letzter Zeit sieht man, irgendwie muss die Gefahrenlage auch sich verändert haben. Das merkt man schon alleine in der Art und Weise, wie die Polizei da auftritt. Also, dass die jetzt in voller Körpermontur, Körperschutz da steht. Und also die Stimmung ist nicht gerade gut.
Macht Ihnen das Sorgen, war ja auch meine Frage. Also haben Sie auch selber das Gefühl, mir wird es hier ungemütlich?
Ja, natürlich. Ich kenne das aber nicht nur seit der Beschneidungsdebatte. Aber ich habe als Rabbiner jetzt in den letzten Monaten auch mich ein bisschen mehr publizistisch betätigt. Ich schreibe vor allem in jüdischen Zeitungen, aber die werden offensichtlich auch von Antisemiten gelesen, die mich bedrohen. Das heißt also ganz konkret, da kriege ich einen Anruf, da ruft einer an und sagt, ich weiß, in welchen Kindergarten deine Tochter geht und legt wieder auf. Also dann wird es einem schon mulmig.
Haben Sie auch andere Erfahrungen, also dass Sie sagen, da steht auf der
anderen Seite? Ich habe auch sehr gute Erfahrungen. Seitdem ich das öffentlich gemacht habe, kriege ich sehr viele Zuschriften, sehr viele, also wo es heißt, man will mir Mut machen, da heißt es, um Gottes Willen, geh nicht weg. Und da bin ich sehr zum Nachdenken gekommen. Denn ich lese alles. Man kann auch aus einer Hassmail heraus etwas lernen. Man kann aber auch von Zuschriften etwas lernen. Und ich glaube, im Prinzip haben wir hier eine tiefsitzende Debatte, um die es, bei der es um Anderssein geht. Das heißt also, irgendwie ist es ungemütlich, einer ist anders als ich und man versucht, alle Menschen in irgendeine Uniformität zu pressen und das stören natürlich die Juden.
Ist eine Gruppe, die dann dieses Gefühl abkriegt. Auch wie erleben Sie das? Sie sind ja im Henry und Emma Budke Stiftung ein jüdisch-christliches Altersheim. Wie erleben Sie das auch in dieser Generation gerade?
Ja, wir hatten gerade gestern einen Dokumentationsfilm gesehen und hinterher gab es eine Debatte, wo die alten Leute miteinander gerungen haben um Fassung. Und da muss man verstehen, wir haben es hier mit einer Generation zu tun, die sehr leidgeprüft ist, auf beiden Seiten. Wir haben bei uns auch Nichtjuden, die sehr, sehr interessante Leute sind. Die wissen ganz genau, hier ist eine jüdische Stiftung. Jemand mit einer braunen Vergangenheit wird da nicht um Aufnahme bitten. Das heißt also, die christlichen Bewohner, die wir haben, sind mindestens so interessant wie die jüdischen. Es sind viele Leute auch aus Widerstandskreisen, obwohl das ein sehr hochgegriffenes Wort ist. Aber auf jeden Fall, das, was verbindet, ist hier, dass die in ihrer Jugend ausgegrenzt wurden. Die einen, weil sie Juden waren und die anderen, weil sie nicht dafür waren. Dieses Gefühl des Ausgegrenztseins am Ende ihres Lebens noch einmal derartig deutlich zu spüren, ist eine Sache, die den alten Leuten sehr zu schaffen macht. Das ist quasi das Letzte, was sie dann von diesem Leben mitnehmen. Und das ist auch sehr schwierig. Und ich als ihr Seelsorger kann da nicht irgendwie die Realität dem, ich kann nicht passend machen, was nicht passend ist. Die Realität ist so.
Es ist ja auch häufig so, dass viele im Alter sagen, jetzt gehe ich nochmal nach Israel. Ist das was, was für Jüngere auch in Frage kommt? Oder wo sowas, Sie haben selber in einem Zeitungsartikel gesagt, ich habe wirklich überlegt, ob ich jetzt auswandern soll. Was Jüngere sich dann überlegen?
Das hört man vor allem von Jüngeren und die Statistiken sprechen da Bände. Wenn es nicht die Zuwanderung der Juden aus den Ländern der früheren Sowjetunion seit Mauerfall gegeben hätte, dann wären unsere jüdischen Gemeinden jetzt ziemlich leblos und sehr, sehr veraltet.
Sie sind Seelsorger am einzigen christlich-jüdischen Altenheim in Deutschland. Das ist ja ein außergewöhnlich religionsübergreifendes Projekt. Ja. Es gibt ja viele religionsübergreifende Projekte in Deutschland, von dem einen oder einem werden wir auch noch hören. Würden Sie sagen, ja, das ist die einzige Chance für ein friedliches und respektvolles Miteinander im Dialog miteinander leben?
Ich kenne nichts anderes. Ich bin im Exil sozusagen zur Welt gekommen. Meine Eltern waren in den USA, wo sie ein neues Leben aufgebaut haben. Und dort haben sie den Dialog als etwas sehr, sehr Selbstverständliches geführt. Mein Vater, der Partisan war in den Wäldern von Polen, der wanderte dann nach dem Krieg nach USA aus und hatte dann sozusagen ein neues Programm. Er sagte, jetzt geht's weiter mit Dialog. Einer seiner Wahlsprüche war, wenn die Christen uns verstehen würden, dann würden sie sich selbst besser verstanden haben und hätten uns nie verfolgt. Dann wäre es besser auch für sie gewesen. Und er führte täglich Dialog sozusagen, nicht theologisch, nicht intellektuell, sondern einfach nur mit den Nachbarn. Das war ihm sehr wichtig. Und so wuchs ich im New Yorker Stadtteil Queens auf, wo es meine Kultur war, dass es eine andere Kultur gibt. Verstehen Sie, wenn jemand mit dem Turban rumläuft, dann heißt es nicht, dass das meine Kultur ist. Aber es ist meine Kultur, dass er einen Turban trägt, dass sie ein Kopftuch trägt, dass er eine Kippa trägt oder meinetwegen gar nichts. Das ist meine Kultur. Und diese Form von Lockerheit oder von Natürlichkeit, von Normalität, die gibt es einfach hierzulande nicht. In dem Moment, wo einer ein bisschen anders ist, haben wir hier schon ein Problem. Und dann haben wir dann wird immer wieder Normalität eingefordert, gerade von denen. Also ich höre immer wieder, wieso kannst du nicht normal sein? Also die Frage ist schon sehr interessant.
Das ist aber auch deswegen interessant, weil man sich ja eigentlich immer fragt, in all diesen Religionen ist das ja eigentlich tief verwurzelt, die Offenheit, die Toleranz für die andere Religion. Nur wird offensichtlich, entweder spielt die Religion dann die Rolle nicht stark genug oder sie wird überhaupt nicht mehr wahrgenommen.
Ja nun, ich glaube, wir müssen hier ein bisschen differenzieren. Es ist nicht unbedingt eine Frage der Religion. Tatsächlich wurden sehr viele Kriege geführt wegen der Religion und auch heute noch. ist es hier eine Kulturfrage. Ich möchte mich aber hier selbst noch einmal korrigieren, damit hier keine Missverständnisse aufkommen. Wir haben hier mehrheitlich, das ist der springende Punkt, Probleme mit dem Anderssein. Das sehen wir auch in Umfragen. Alle Umfragen der letzten Wochen, zum Beispiel zum Thema Beschneidung, haben gezeigt, wir haben eine Mehrheit, vielleicht eine knappe Mehrheit in der einen Umfrage, eine etwas knappere in der anderen, aber immer eine Mehrheit, die der Meinung ist, Beschneidung ist eine Körperverletzung. Und gerade weil man dann sagt, ich bin hier für das menschliche, also für das Menschenrecht der körperlichen Unversehrtheit, dann hat man eben das gute Gewissen. Und das gute Gewissen ermöglicht dann, dass man seinen Ressentiments, den alten, den neuen, freien Lauf lässt und dann kann man mal kurz antisemitische Äußerungen machen mit dem Hinweis, ja, man wird ja mal noch sagen dürfen. Also ich glaube nicht, dass es den Menschen hier wirklich um das Menschenrecht der körperlichen Unversehrtheit geht. Darüber kann man streiten. Mhm. Da wird auch innerhalb der jüdischen Gemeinschaft darüber gestritten. Mhm. Das ist überhaupt keine Frage. Da wird auch in England darüber gestritten. Ich habe neulich eine Sendung im BBC verfolgen können. Da ging es nicht unter der Gürtellinie weiter.
Über diese Form des Antisemitismus rede ich später auch noch mit Frau Wetzel, Antisemitismusforscherin. Aber erstmal vielen Dank, Andrus Steinmann, orthodoxer Rabbiner, wie er sich selbst nennt, und Seelsorger im Henry und Emma Budke Stiftung in Frankfurt. Ganz herzlichen Dank für diese Eindrücke und Einschätzungen. Das ist also die Stimmung in Frankfurt. Zu jüdischem Leben in Berlin fällt einem im Moment wohl zuerst der brutale Überfall vor 2 Wochen ein. Ein Rabbi ist mit seiner 6-jährigen Tochter in Berlin Schöneberg unterwegs. Er trägt eine Kippa. Er trifft auf 4 mutmaßlich arabische Jugendliche. Bist du Jude? Fragen sie. Als er bejaht, wird er zusammengeschlagen. Die Täter drohen der Tochter mit dem Tod. Aber natürlich gibt es auch in Berlin viel mehr ganz andere Erfahrungen des Zusammenlebens. Neben einem ganz alltäglichen Miteinander auch herausragende interreligiöse Projekte wie das neue Gotteshaus, in dem in Zukunft Christen, Juden und Muslime unter einem Dach beten können sollen. Anne Winter berichtet.
Im Moment ist der Bauplatz nur eine umzäunte Grünfläche an der 8-spurigen Gertraudenstraße. Zur Größe und Kosten des interreligiösen Zentrums kann der Pfarrer der evangelischen St. Petri St. Marien-Gemeinde noch keine Angaben machen. Aber von seiner Aura schwärmt Gregor Hoberg schon jetzt in höchsten Tönen. Denn so viel steht fest. Der geplante Sakralbau soll alles andere als ein nüchternes Begegnungszentrum werden.
Das ist ja nicht unser Ziel. Unser Ziel ist wirklich, Räume nachher zu haben, die Transzendenz atmen, wo die Seele Raum hat, wo man reinkommt und merkt, aha, hier ist noch etwas anderes, was uns aufatmen, was uns leben lässt. Es gibt noch eine andere Größe als das, was uns jeden Tag umtreibt.
Ein Ort, an dem Christen, Juden und Muslime zusammenkommen, um zu dem einen Gott zu beten, an den alle 3 Religionen glauben. Nicht in gemeinsamen Gottesdiensten, sondern jeder auf seine Weise. Der Sakralbau soll Kirche, Synagoge und Moschee unter einem Dach vereinen. Geplant ist, das Gotteshaus auf den Fundamenten der Petrikirche zu errichten, die seit dem Mittelalter mehrfach neu erbaut und als Kriegsruine schließlich 1964 gesprengt wurde. Hier hatte auch die Stadt Berlin ihren Ursprung. Ein höchst symbolischer Ort, der die Vergangenheit mit der Gegenwart der multikulturellen Hauptstadt verbinden soll.
Wir wollen das Projekt so anlegen, dass keiner von den 3 da zu Gast ist, sondern alle 3 sind da zu Hause. Es ist sozusagen ihr Ort. Und das ist nicht irgendein Ort, sondern es ist der Urort Berlins. Sie versuchen da was, was für die Zukunft der Stadt, die allen 3 Religionsvertretern, die hier zu Hause sind, am Herzen liegt, was für die Zukunft der Stadt auch eine Bedeutung haben kann.
Ein Wahrzeichen der Offenheit und Toleranz, in dem nicht nur am Freitag, Samstag und Sonntag, sondern 7 Tage in der Woche Gläubige und Besucher herzlich willkommen sind. Für diese Vision hat der junge Pfarrer Hoberg sich einen Rabbiner der jüdischen Gemeinde Berlin und den Verein Forum für interkulturellen Dialog ins Boot geholt, der einen türkischstämmigen Imam entsenden wird. Vor allem die Suche nach dem muslimischen Partner gestaltete sich schwierig. Die großen Verbände sträuben sich gegen die Vorstellung, ihre Religion quasi auf dem Präsentierteller zu leben. Das Forum für interkulturellen Dialog gehört zur Gülen-Bewegung und hatte bislang keine eigene Moscheegemeinde. Die Berliner Anhänger des umstrittenen türkischen Predigers Fethullah Gülen, die in Deutschland vor allem Schulen und Nachhilfevereine betreiben, hatten schon im Vorfeld gute Kontakte zur jüdischen Gemeinde und zur evangelischen Kirche, sagt der Vereinsvorsitzende Erjan Karakoyun.
Unsere Mitglieder bzw. die Aktiven in der Bewegung sind überwiegend gläubige Muslime, die sich für einen Dialog auch stark machen. Das heißt, für sie ist es wichtig, mit dem anderen auch ins Gespräch zu kommen. Mit Christen, mit Juden, aber auch mit ganz andersgläubigen oder mit gar nichtgläubigen. Und von daher ist es für mich leicht verständlich, warum wir als Partner gefunden wurden.
Einen Reform-Islam vertreten die bildungsbeflissenen Gülen-Anhänger zwar nicht, aber im Gegensatz zu manch anderer Moscheegemeinde wird ihr Imam auf Deutsch predigen und zeigen, dass der Islam zu den Werten einer säkularen Gesellschaft nicht im Widerspruch steht.
Wir stehen für die Vereinbarkeit von Islam und Demokratie, für die Gleichstellung von Mann und Frau, für eine ganz strikte Ablehnung von Gewalt und Terror. Und Menschen, die ähnlicher Gesinnung sind, das ist die Mehrheit der Muslime, suchen genau solche Orte, an denen das auch gepredigt wird.
Weil das interreligiöse Zentrum kein Projekt der drei Religionsgemeinschaften an sich ist, sondern auf eine einzelne evangelische Kirchengemeinde zurückgeht, sind die Katholiken bisher nicht dabei. Das Erzbistum Berlin wird sich wohl auch in Zukunft nicht direkt daran beteiligen, sagt Monsignore Tobias Pschitarski.
Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass es eine solche Kooperation geben könnte, dass irgendeine Gemeinde oder ein Dekanat in Mitte da mit einsteigen würde. Interessant wäre es schon und Interessenten gäbe es wahrscheinlich auch.
Neben den Gottesdiensten der jeweiligen Religionsgemeinschaften könnten Pfarrer, Rabbi und Imam auch mal gemeinsam auftreten, etwa um eine religionsübergreifende Friedensbotschaft zu verkünden. Das schwebt zumindest Erjan Kadakoyun vor. Dass im zentralen Hauptraum des Sakralbaus aber gemeinsame liturgische Feiern stattfinden werden, das ist für Christen, Juden und Muslime noch jenseits aller Vorstellungskraft.
Anne Winter über drei Religionen unter einem Dach, ein Projekt in Berlin. Mit wachsendem Unbehagen, jüdisches Leben in Deutschland, der Tag in HR2 Kultur. Kehren wir noch einmal zu unserem Ausgangspunkt zurück, der Adorno-Preisverleihung in Frankfurt. Die amerikanische Philosophin Judith Butler hat ihn bekommen, was im Vorfeld zu heftigen Diskussionen geführt hat. Denn der Zentralrat der Juden hatte sie als Israel-Hasserin und Antisemitin bezeichnet. Und die Diskussion wird wohl weitergehen, wie wir vorhin vom Vertreter der jüdischen Gemeinde gehört haben. Bevor wir uns aber mit dem Begriff des Antisemitismus beschäftigen, noch einmal der Namensgeber des hochdotierten Preises, Adorno, mit etwas leichterem Stoff als der, aus dem die Sendung heute ist, woher der Storch die Kinder bringt.
Für jeden Menschen gibt es ein Urbild aus dem Märchen. Man muss nur lange genug suchen. Da fragt eine Schöne den Spiegel, ob sie auch die Allerschönste sei, wie die Königin aus Schneewittchen. Die schnäubig ist und wählerisch bis in den Tod, ward nach der Ziege geschaffen, die den Vers wiederholt: Ich bin so satt, ich mag kein Blatt, mäh, mäh. Ein sorgenvoller, doch unverdrossener Mann, gleich dem alten, zerknitterten Holzweiblein, das dem lieben Gott begegnet, ohne ihn zu erkennen, und gesegnet wird mit all den Seinen, weil es ihm half. Ein anderer ist als junger Geselle in die Welt gezogen, um sein Glück zu machen, ist auch mit vielen Riesen fertig geworden, hat aber doch in New York sterben müssen. Eine geht durch die Wildnis der Stadt wie Rotkäppchen und bringt der Großmutter ein Stück Kuchen und eine Flasche Wein. Wieder eine entkleidet sich bei der Liebe so kindlich schamlos wie das Mädchen mit den Sterntalern. Der Kluge wird seiner starken Tierseele inne, mag mit seinen Freunden nicht zugrunde gehen, bildet die Gruppe der Bremer Stadtmusikanten, führt sie in die Räuberhöhle, überlistet die Gauner dort, will aber wieder nach Hause. Mit sehnsüchtigen Augen blickt der Froschkönig, ein unverbesserlicher Snob, zur Prinzessin auf und kann von der Hoffnung nicht ablassen, dass sie ihn erlöse.
Adorno am Tag der Adorno-Preisverleihung. Der Tag in HR2 Kultur. Jetzt haben wir von der Preisverleihung gehört und von der Verunsicherung jüdischer Deutscher angesichts der Beschneidungsdebatte und des Überfalls auf einen Berliner Rabbi. Auch wenn es schwierig ist, einen zunehmenden Antisemitismus festzustellen, das Unbehagen wächst. In einem Land, das seit vielen Jahrzehnten an der Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit und dem Antisemitismus gestern und heute arbeitet. Zum Beispiel am Jüdischen Museum in Berlin. In einem Land, in dem über Erinnerungskultur schon immer diskutiert wurde.
Wer versucht, und diese Versuche gibt es, die gesamte Kriegsgeneration pauschal als Angehörige und Helfershelfer einer Verbrecherbande abzustempeln, der will Deutschland.
Auschwitz eignet sich nicht dafür, Drohroutine zu werden, jederzeit einsetzbares Einschüchterungsmittel oder Moralkeule oder auch nur Pflichtübung. Was durch Ritualisierung zustande kommt, ist von der Qualität
des Lippengewebes. Und das ist eine geistige Brandstiftung. Aber wenn jemand dann eine Instrumentalisierung von Auschwitz für gegenwärtige Zwecke sieht.
Der Gang mit Präsident Reagan über die Soldatengräber von Bitburg war kein leichter Gang. Er musste und muss bei vielen tiefe Empfindungen wachrufen.
Lindenstraße, Berlin-Kreuzberg. Hier in einer ehemaligen Blumenhalle entstehen neue Räumlichkeiten für das Jüdische Museum Berlin. Der Eingangsbereich liegt genau gegenüber des zinkverkleideten, zickzackförmigen Museumsbaus. Die schlichte, riesige Stahlbetonhalle wurde von US-Architekt Daniel Liebeskind umgestaltet.
Das Jüdische Museum braucht mehr Platz für die Bildungsarbeit, für Studenten, für Wissenschaftler, für das Archiv, für alle möglichen Dinge, die im historischen Teil des Museums gar nicht vorgesehen waren. Es ging aber nicht darum, ein neues Gebäude zu entwerfen, sondern die Blumenhalle zu transformieren. Entstanden ist ein neuer, wichtiger kultureller Ort für das Jüdische Museum.
Something which is not just another shack, but an important part of a cultural complex of the Jewish Museum.
750.000 Besucher kommen jedes Jahr in das Jüdische Museum. 7.000 Führungen, 350 Schülerworkshops, Lehrerfortbildungen und Austausch mit Fachleuten aus Museen und Wissenschaft. Der Erfolg ist groß, aber der Platz für die Bildungsangebote wird immer knapper. Deshalb erhalten Bibliothek, Archiv und pädagogischer Dienst neue Depots und Arbeitsstätten für Wissenschaftler und historisch Interessierte. Doch längst gibt es den Holocaust als Computerspiel, Comic und Unterrichts-CD, auf Video als TV-Serie und im handlichen Lexikonformat. Millionen Menschen haben Schindlers Liste, Das Leben ist schön oder Der Pianist gesehen und fahren als Auschwitz-Touristen nach Krakau in organisierten Busfahrten zu Spielbergs Drehorten. Oder sie pilgern zu den Schauplätzen der Geschichte und ihren Überresten, nach Auschwitz und Buchenwald, zur Wolfschanze, zum Berchtesgadener Berghof oder eben ins Jüdische Museum Berlin.
Es besteht ein bisschen die Gefahr, dass die konkrete Auseinandersetzung über die nationalsozialistische Geschichte in den Erinnerungsdiskursen ertrinkt.
Sagt Volkhard Knigge, Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora.
Wir werden aufpassen müssen, dass sich das Thema nicht zu einem Allerweltsthema ausdünnt, dass es zu einem Unterhaltungs- und zu einem Thrill-Thema wird, dass es also zu einer Banalisierung durch massenkulturelle Verwendung dieses Themas kommt.
67 Jahre sind seit dem militärischen Ende des Nationalsozialismus vergangen. Während überlebenden Opfer der Judenvernichtung zu einer verschwindend kleinen Minderheit gehören, hat das Gedenken an die Shoah eine Vielzahl von Einrichtungen auf den Plan gerufen. Archive und Bibliotheken, Forschungsinstitute, Museen und Gedenkstätten. Kritiker sprechen von einer weltweiten Holocaust-Erinnerungskultur, kommerziell organisiert, verankert in nationalen Gedenktagen und Bildungssystemen. Aber was hat diese Aufklärungsmaschinerie tatsächlich bewirkt?
Medien sind etwa all das, was durch Digitalisierung und durch computerunterstütztes Lernen möglich wird, wichtig in dem Sinn, dass man selbstständig vertiefen kann. Medien nützen dann überhaupt nichts, wenn man meint, das Medium als solches ist schon der Weg, die Brücke in die Vergangenheit zu bauen oder gar Desinteresse zu überbrücken.
Die Alternative zur Hollywoodisierung, so der Historiker Knigge, könne nicht das Verweigern sein, der Rückzug in Schweigen, die Sprach- und Bilderlosigkeit, sondern die Auseinandersetzung um angemessenes Gedenken. Weniger das Was steht dabei in Frage, sondern das Wie der Erinnerung.
Michael Marek über viel Gutes und gut Gemeintes, das im Jüdischen Museum getan wird in Berlin. Dr. Juliane Wetzel vom Zentrum für Antisemitismusforschung und Koordinatorin des unabhängigen Expertenkreises Antisemitismus, der im letzten Jahr erstmals einen deutschen Antisemitismusbericht vorgelegt hat. Guten Tag.
Guten Tag.
In Ihrem Bericht steht, rund 20% der Bevölkerung sind latent antisemitisch eingestellt. Hat also die ganze jahrzehntelange Aufklärungsarbeit keine Wirkung?
Doch, natürlich hat diese Aufklärungsarbeit Wirkung. Wir haben ja doch einen deutlichen Rückgang gegenüber den 50er und 60er Jahren des Werts an antisemitischen Haltungen in der Bundesrepublik. Man kann sagen, in den letzten Jahren liegt es immer so zwischen 15% und 20%. Und es ist natürlich durchaus auch wirklich ein positives Ergebnis, wenn man eben in diesem Rückblick sich das anguckt.
Trotzdem hat man das Gefühl, man erreicht vielleicht damit nicht die Richtigen. Sind die Projekte vielleicht an die falsche Zielgruppe gerichtet?
Nein, das glaube ich grundsätzlich eigentlich nicht, denn viele Projekte sind ja sehr gute Projekte. Die Frage ist eben nur, was ist das Ziel eines Projekts oder der Inhalt eines Projekts? Will man sozusagen mit Themen zum Holocaust, zur Shoah, zur Vernichtung der europäischen Juden, gleichzeitig auch präventiv oder reaktiv etwas gegen Antisemitismus machen, denn das funktioniert nicht. Oder will man eben Wissen über den Holocaust vermitteln, der ja, das ja sehr wichtig ist und natürlich eines der Grundlagen auch unserer Bildungspolitik sein muss. Aber die Projekte zum Thema aktueller Antisemitismus sind eben teilweise sehr stark historisch-politisch ausgerichtet und das funktioniert so offensichtlich nicht.
Da muss man vielleicht auch noch mal fragen, Frau Wetzel, was Sie unter latent antisemitisch verstehen. Wie äußert sich das und wer hat diese Form des Antisemitismus in sich vor allen Dingen? Ist das eine Frage des Alters, des kulturellen Hintergrundes?
Ja, das ist, spielt beides natürlich eine Rolle. Latent antisemitisch meint, dass jemand eben eine antisemitische Haltung hat, die abgefragt wird über Umfragen und da muss jemand sozusagen vier Items, sagen die Umfrageleute, vier Aussagen, die in diese Richtung antisemitischer Hintergrund gehen, zustimmen, um ihn sozusagen oder sie einzustufen als latent antisemitisch. Jemand, der latent antisemitisch ist, muss noch lange keinen Übergriff auf einen Friedhof machen oder gar auf Personen, sondern das sind sozusagen auch teilweise unterbewusst vorhandene Haltungen, die aber bei gewissen Ereignissen in den letzten Jahren hat sich gezeigt, immer sehr stark, wenn es um eine Radikalisierung des Nahostkonfliktes geht, dann an die Oberfläche kommen, in der Regel auch verbal. Man sieht das etwa an Online-Kommentaren in den seriösen Zeitungen, wo dann ein seriöser Artikel über den Nahostkonflikt steht und dann merkt man eben, was Menschen dann doch dazu äußern in diesen Kommentaren. Und das ist durchaus auch manchmal durchsetzt mit antisemitischen Stereotypen.
Das sind antisemitische Stereotypen, die durch Nahostpolitik vielleicht hochgeschwemmt werden. Aber im Fall von Judith Butler, über den wir jetzt ja auch viel gesprochen haben in der Sendung, geht es ja auch darum, ist Israel-Kritik gleich antisemitisch? Weil sie wird ja als Israel-Hasserin und Antisemitin bezeichnet. Kann man das gleichsetzen?
Nein, Israel-Kritik ist natürlich nicht per se antisemitisch. Nun ist schon dieser Begriff etwas merkwürdig. Wir haben ja noch nie, wir sprechen ja in keinem Land darüber, was weiß ich, USA-Kritik, man sagt dann eher Anti-Amerikanismus. Das ist ja schon ein sehr interessantes Wort, was da gebildet worden ist. Natürlich ist eine Kritik an der israelischen Regierung, an der israelischen Politik völlig legitim, wie sie legitim ist für jedes andere Land auch. Und für jede andere Regierung auch. Aber es gibt eben diese Grenzüberschreitung, wenn es eben in diese antisemitische Israel-Kritik übergeht. Und da gibt es eben so einige Kriterien. Natürlich ist das nicht immer so ganz genau zu trennen, aber es gibt auch eine Grauzone. Aber wenn ich zum Beispiel heute die Politik Israels gleichsetze mit der Politik gegenüber den Palästinensern, gleichsetze mit der Politik der Deutschen gegenüber den Juden, dann ist das eben so eine antisemitische Israel-Kritik. Und die wird halt auch oft verwendet, um sich sozusagen eine Plattform zu schaffen, den Antisemitismus endlich mal äußern zu können, der ja in der Bundesrepublik nach wie vor im öffentlichen Raum ein Tabu ist. Wer sich hier als Politiker antisemitisch äußert, das haben wir ja bei einigen Affären hier in Deutschland erlebt, der muss dann das Feld räumen.
Israel-Kritik ist nicht gleich Antisemitismus, sagt Dr. Juliane Wetzel vom Zentrum für Antisemitismusforschung. Vielen Dank für diese Einschätzung, aber 20% der Bevölkerung sind latent antisemitisch, das sagt sie auch. HR2, der Tag. Und weil der Adorno-Preis uns zu dieser Sendung veranlasst hat, soll noch einmal Adorno zu Wort kommen. Unsere Sendung neigt sich dem Ende zu, da passt ein bisschen Abendstimmung.
Meine älteste Erinnerung an Brahms, und gewiss nicht nur meine, ist Guten Abend, Gute Nacht. Vollkommenes Missverständnis des Textes. Ich wusste nicht, dass Näglein ein Wort für Flieder oder in manchen Gegenden für Nelken ist, sondern stellte mir kleine Nägel, Reißnägel darunter vor, mit denen die Gardine vorm Himmelbettchen, meinem eigenen, ganz dicht zugesteckt sei, so dass das Kind in seinem Dunkel vor jeder Lichtspur geschützt unendlich lange, bis die Kuh ein Batzen gilt, sagt man in Hessen, ohne Angst schlafen könne. Wie bleiben die Blüten zurück hinter der Zärtlichkeit solcher Vorhänge? Nichts steht uns für die ungeschmälerte Helle ein als das bewusstlose Dunkel. Nichts für das, was wir einmal sein könnten, als der Traum, wir wären nie geboren.
Das war noch einmal Theodor W. Adorno und das war der Tag für heute zum Adorno-Preis und zum wachsenden Unbehagen vieler Juden in Deutschland. Der Adorno-Preis ist verliehen. Die Diskussion darüber und über die Beschneidung von Jungen aber sicher trotzdem nicht vorbei und das wachsende Unbehagen auch nicht. Kann man nur hoffen, dass dies alles in eine konstruktive, respektvolle Auseinandersetzung miteinander mündet. Gleich nach den Nachrichten hier die Hörbar in HR2 Kultur, unsere Wiederholung ab 23.05 Uhr in HR Info oder jederzeit unter hr2.de als Podcast. Ich heiße Karin Fuhrmann und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.
HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm.